Sie hören den Artikel Atari 800 XL, Kapitel Erweiterungen, Software, Zeitschriften, Emulation und Rezeption, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4 Punkt 0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Erweiterungen: Zur Steigerung der Leistungsfähigkeit standen dem Atari 800 XL vielfältige Erweiterungen zur Verfügung, die im Wesentlichen in zwei Gruppen unterteilt werden können: Einbaulösungen, häufig verbunden mit Lötarbeiten an der Platine, und solche, deren Betrieb ausschließlich über die vom Computer bereitgestellten Schnittstellenbuchsen erfolgt. Der Vorteil der zweiten Gruppe bestand darin, dass der Computer nicht geöffnet werden musste und daher Garantieansprüche nicht erloschen. Im Folgenden werden ausschließlich kommerzielle Lösungen vorgestellt, die zudem Gegenstand der Begutachtung durch die zeitgenössische Fachpresse waren, das heißt auch von der breiten Benutzerschaft wahrgenommen werden wurden. Arbeitsspeicher: Einige für den Atari 800 XL erhältlichen Speichererweiterungen erfordern zu ihrer Installation das Öffnen des Computergehäuses, andere wiederum werden über die Erweiterungsschnittstelle betrieben. Mit dem derart nachgerüsteten Zusatzspeicher und entsprechender Software wurden häufig virtuelle Diskettenlaufwerke, sogenannte RAM-Disks, oder Datenpuffer für Drucker realisiert. Damit die in einer RAM-Disk hinterlegten Daten beim Ausschalten des Computers nicht verloren gehen, verfügen einige der Erweiterungen über eine Batteriepufferung oder eine eigene Stromversorgung. Der an den Erweiterungsschacht des Atari 600 XL anzuschließende Speicherzusatz Atari 1064 kann konstruktionsbedingt nicht zur Aufrüstung des Atari 800 XL verwendet werden. Zu den bekanntesten Erweiterungen zählen Rambo XL mit 256 KB Arbeitsspeicher vom US-amerikanischen Hersteller ICD, Newell 256 KB, Ramcharger von Magna Systems mit bis zu 1 MB RAM und speziell in Westdeutschland der 256 KB Zusatz vom Compishop. Die ab Ende 1986 von ICD angebotene Multifunktionserweiterung ICD Multi-IO Board konnte wahlweise mit 256 KB oder 1 MB Arbeitsspeicher bestückt werden. Schnittstelleneinheiten: Der Datenaustausch zwischen Atari 800 XL und beispielsweise dem Diskettenlaufwerk Atari 1050 erfolgt mit Hilfe von Transfervorschriften, die nicht mit den damals üblichen Standards, wie zum Beispiel RS-232, verträglich sind. Sollen RS-232 oder auch Centronics-kompatible Geräte angesteuert werden, muss ein entsprechender Konverter zwischengeschaltet werden. Diese Schnittstelleneinheiten, auf Englisch Interface Boxes, bestehen häufig aus einer Kombination von Hard - und integrierter Software. In einigen Fällen sind sie mit zusätzlichem Arbeitsspeicher zum Zwischenspeichern von Druckerdaten ausgestattet. Ende 1984 waren zum Anschluss von Centronics-Druckern bereits verschiedene Konverter erhältlich, darunter zum Beispiel MPP 1150 Printer Interface von Microbits Peripheral Products und ApeFace von Digital Devices Corporation für knapp 100 US-Dollar. Andere, wesentlich teurere Geräte verfügten zusätzlich über bis zu 512 KB Arbeitsspeicher um auch umfangreichere Druckdaten zwischenspeichern zu können und damit den Computer zu entlasten. In Westdeutschland war ab 1985 mit der 850 XL Interface Box auch eine Variante mit zwei verschiedenen Schnittstellen, RS-232 und Centronics, erhältlich. Später kamen weitere Geräte mit verbesserten technischen Kenndaten hinzu, wozu vor allem Produkte von ICD wie das ICD Multi-IO Board und die PR Connection Box, aber auch The Black Box von Computer Software Services zu zählen sind. 80-Zeichen-Darstellung in Hardware. Für eine übersichtlichere und weniger ermüdende Anzeige der Bildinhalte dienen die für den Atari 800 XL produzierten 80-Zeichen-Erweiterungen. Aufgrund der hohen horizontalen Auflösung von 560 Bildpunkten sind diese nicht zum Betrieb mit einem Fernseher geeignet, sondern erfordern entsprechende Computermonitore. Zu den bekannten Lösungen zählen Ace 80 XL von TNT Computing und das von ICD entwickelte Multi-IO Board mit nachgerüsteter 80-Zeichen-Karte. Systemmodifikationen. Einige Erweiterungen zielen direkt auf einen Eingriff in die Systemarchitektur und dabei speziell auf die Funktionen des Hauptprozessors. Entweder manipulieren sie diesen oder ersetzen ihn durch einen anderen Mikroprozessor. Zu den Geräten der ersten Gruppe sind die sogenannten Freezer zu zählen. Im laufenden Betrieb, durch den Benutzer aktiviert, wird durch einen Freezer der weitere Programmablauf durch Anhalten des Hauptprozessors gestoppt und die Steuerung sämtlicher Systemfunktionen vom Freezer übernommen. Freezer sind dabei derart konstruiert, dass nach dem Einfrieren Manipulationen am Systemzustand durch den Benutzer möglich sind. Dies reicht vom Ändern bestimmter Speicherinhalte bis hin zum Sichern des gesamten Systemzustands auf Diskette oder dessen Einladen von Diskette. Diese Funktionalitäten sind beispielsweise sinnvoll für die Fehleranalyse von Programmen, das Aushebeln von Kopierschutzmechanismen oder das Abspeichern eines anderweitig nicht sicherbaren Spielstandes. Die zweite Gruppe von Systemerweiterungen betrifft den Austausch des Hauptprozessors durch eine leistungsfähigere Variante oder einen anderen Prozessortypen, um beispielsweise auch Software von Fremdsystemen benutzen zu können. Der einzige als Hardwarelösung realisierte und kommerziell vertriebene Freezer für den Atari 800 XL ist der Turbo Freezer XL von Bernhard Engel. Er war ab 1987 für rund 150 D-Mark ausschließlich in Westdeutschland erhältlich. Der Anschluss erfolgt am herausgeführten Systembus, der Erweiterungsbuchse des Computers. Mit der ebenfalls am Erweiterungsport anzuschließenden Schnittstelleneinheit ATR 8000 von SWP Microcomputer Products ist es möglich, mit Hilfe der darin verbauten Mikroprozessoren eine Vielzahl von Programmen für CPM-Systeme und solche für IBM-kompatible Computer mit dem Atari 800 XL als Terminal auszuführen. Das ab Ende 1988 beworbene Turbo 816 enthält neben passender Ansteuerungslogik den zum MOS 6502 abwärtskompatiblen 16-Bit-Mikroprozessor 65816 und ein daran angepasstes Betriebssystem. Um die Vorteile des alternativen Prozessors wie den größeren, direkt benutzbaren Arbeitsspeicher voll ausschöpfen zu können, müssen jedoch vorhandene Programme modifiziert werden. EEPROM Programmiergeräte. Sollen nach dem Einschalten Programme wie etwa die Systemsoftware unmittelbar zur Verfügung stehen, müssen sie im Festwertspeicher untergebracht sein. Dieser umfasste in den 1980er Jahren sowohl unveränderbare ROM-Bausteine als auch modifizierbare Varianten wie etwa EEPROMs. Im Gegensatz zu den ROM-Bausteinen im Innern des Atari 800 XL oder in Steckmodulen können Inhalte von EEPROMs jederzeit wieder geändert werden. Neben einer Ultraviolettlampe zum Löschen des gesamten Inhalts bedarf es dazu eines sogenannten EEPROM-Brenners nebst Software eines speziellen externen Geräts, häufig mit Nullkraftsockel, und Elektronik zum Beschreiben, dem Brennen eines oder mehrerer EEPROMs. Der via Steckmodulschacht zu betreibende Pro-Burner von Thomson Electronic galt Dezember 1985 als einer der besten für Ataris Heimcomputer und erlaubt die Benutzung vieler EEPROM-Typen mit Speicherkapazitäten von 2 bis 16 Kilobyte. Speziell in Westdeutschland erhältlich war ab 1986 der modernere Bibo-Burner vom CompiShop, der EEPROMs mit Speicherkapazitäten von bis zu 32 Kilobyte beschreiben kann. Ab 1990 kamen mit The Super E-Burner und dem noch später erschienenen The Gang Super E-Burner leistungsfähigere Varianten von Computer Software Services hinzu. Digitalisierer für Grafik und Musik, MIDI. Zum Übertragen gedruckter oder als Videoaufnahme vorliegender Bilder in den Computer sind spezielle Konverter vonnöten, die Digitalisierer, auf Englisch Digitizer und Scanner. Zum Einlesen von Videokamerabildern, was auch abgefilmte, gedruckte Dokumente einschließt, diente der ab 1985 angebotene und 130 US-Dollar teure Computer Eyes Digitizer von Digital Vision. Zu dessen Lieferumfang zählte neben der Elektronik auch entsprechende Software. In Westdeutschland bot der Irata Verlag mit seinem Digitizer ein ähnliches Gerät an. Zum direkten Einscannen von Papierdokumenten diente EasyScan von Innovative Concepts. Das Gerät setzte zu seinem Betrieb jedoch einen Drucker voraus, auf dessen Druckkopf zuvor die Abtastoptik des Konverters vom Benutzer zu montieren war. Zum Übertragen von analogen Tönen oder Sprache in eine computerverarbeitbare Form dient eine zweite Gruppe von Digitalisierern, die sogenannten Soundsampler und MIDI-Interfaces. Hierbei konnte der Atari-Benutzer auf verschiedene Geräte und Software zurückgreifen. Die bekanntesten stammen von 2-Bit-Systems, Alpha Systems, Hybrid Arts und Wistronics. In Westdeutschland war ab 1987 mit dem Sound Sampler von Ralf David ebenfalls ein entsprechendes Gerät nebst Software erhältlich. Software. Die Programmpalette für den Atari 800 XL Computer umfasste neben der von Atari und Atari Program Exchange APX vertriebenen Auswahl kommerzieller Programme auch von Drittherstellern entwickelte und in Zeitschriften und Büchern publizierte Software in Form von Listings zum Abtippen. Wie bei anderen Heimcomputern der 1980er Jahre auch, erfolgte der Vertrieb kommerzieller Software auf verschiedenen Datenträgern. Die insbesondere bei Spieleherstellern beliebten, preiswerten Kompaktkassetten waren durch die starke mechanische Beanspruchung des Magnetbandes allerdings sehr anfällig für Fehler und ihr Einsatz war oft mit langen Ladezeiten verbunden. Zudem sind mit Datasetten bestimmte Betriebsarten wie die beispielsweise zum Betrieb von Datenbanken vorteilhafte relative Adressierung nicht möglich. Bei den in der Herstellung vielfach teureren Steckmodulen dagegen standen die darin enthaltenen Programme sofort nach dem Einschalten des Computers zur Verfügung, was insbesondere bei Systemsoftware und oft genutzten Anwendungen von großem Vorteil war. Den besten Kompromiss zwischen Ladezeit, möglichen Betriebsarten, Verlässlichkeit und Speicherkapazität erzielten die Disketten. Deren Verwendung wurde bei Veröffentlichung des Atari 800XL durch die Diskettenlaufwerke von Atari und die von anderen Herstellern unterstützt. Durch die 1983 und 1984 noch sehr teuren Diskettenlaufwerke waren für die Atari-Computer Steckmodule und Kompaktkassetten die bis dahin am häufigsten verwendeten Datenträger. Diese Situation änderte sich erst, als Atari ab 1985 die Preise für das Diskettenlaufwerk 1050 merklich senkte. Von der in Umlauf befindlichen Software machten illegale Kopien, sogenannte Raubkopien, stets einen großen Teil aus. In den Ländern des Ostblocks war originale Software aus dem Westen bis zur Wende faktisch nie im Umlauf und stellten damit kleinere Softwareunternehmen häufig vor existenzielle wirtschaftliche Schwierigkeiten. Daraufhin wurden zunehmend Kopierschutzsysteme insbesondere bei Spielen als der meistverkauften Software eingesetzt. Betriebssystem. Die Konfiguration und Initialisierung des Computers nach dem Einschalten bzw. nach einem Reset fällt in den Aufgabenbereich des im Festwertspeicher untergebrachten Betriebssystems. Die Unterprogramme dieses 16 Kilobyte umfassenden Operating System OS steuern verschiedene Systemprozesse, die auch vom Benutzer angestoßen werden können. Dazu gehören die Durchführung von Ein- und Ausgabeoperationen, wie etwa die Tastatur- und Joystick-Abfrage, Fließkommaberechnungen, die Abarbeitung von Systemprogrammen nach Unterbrechungen, die sogenannten Interrupts, und die Bereitstellung eines Unterprogramms zum Erzeugen verschiedener Grafikmodi. Gegenüber den Modellen Atari 400 und 800 verfügt das neue Betriebssystem über ein Diagnoseprogramm zum Selbsttest des Computers. Damit kann die Funktionsfähigkeit beispielsweise des Arbeitsspeichers oder der Tonerzeugung getestet werden. Da das auf dem Atari 1200XL basierende Betriebssystem des Atari 800XL nicht vollständig angepasst wurde, werden bei der Tastaturdiagnose Tasten angezeigt, die nur im Atari 1200XL vorhanden sind. Die Startadressen der einzelnen Unterprogramme sind an zentraler Stelle in Form einer Sprungtabelle zusammengefasst. Diese befindet sich bei allen Atari-Computern stets im selben Speicherbereich, womit die Kompatibilität mit früheren und späteren Betriebssystemrevisionen gewahrt werden soll. Einige Programme benutzen jedoch entweder aus Unkenntnis ihrer Programmierer oder aus Kopierschutzgründen heraus diese Tabelle nicht, sondern rufen stattdessen die betreffenden Unterroutinen des Betriebssystems direkt auf. Da viele dieser Unterprogramme im Atari 800XL nun andere Speicherbereiche als noch beim Atari 400 und 800 belegen, führt deren Aufruf an der alten, aber ungültigen Speicheradresse unweigerlich zu Programmabstürzen. Aus diesem Grunde werden einige Programme von Drittanbietern nicht korrekt auf den Atari XL-Modellen ausgeführt. Atari veröffentlichte daraufhin mit der Translator Disk ein Programm, das die Inkompatibilitätsprobleme des Computers zumindest bis zum nächsten Warmstart behebt. alternative Betriebssysteme und Ergänzungen. Bereits kurz nach Veröffentlichung der XL-Computer begannen sich alternative und erweiterte Betriebssysteme zu etablieren, häufig in Form von Zurüstplatinen. Dazu gehörte zum Beispiel Ramrod XL mit dem auf EEPROM befindlichen Omnimon XL, wahlweise ergänzt um den FastChip und OmniView XL. Später kamen mit XOS 80 von Computer Support, BOS 2 von Alien Macroware, OS Controller Board Expander, SIX System Switchbox, Diamond OS und Ultra Speed Plus von Computer Software Services weitere alternative Betriebssysteme hinzu. Diese stellten dem Benutzer neben der gewünschten Kompatibilität zu den älteren Computermodellen Atari 400 und 800 auch erweiterte Funktionalitäten bereit. Dazu zählten beispielsweise optimierte Fließkomma- und Datentransferroutinen sowie leistungsfähige Werkzeuge zur Systemkontrolle und Fehlersuche. In Westdeutschland waren ab 1985 verschiedene Varianten des Bibomon auch in Verbindung mit dem Turbo Freezer XL erhältlich. Grafische Benutzeroberflächen. Diese Ergänzungen setzen auf das normale Betriebssystem in Verbindung mit dem Diskettenbetriebssystem auf und erleichtern die Interaktion für den Benutzer. Sämtliche Aktionen, die andernfalls per Kommandozeile hätten ausgeführt werden müssen, finden nun menügesteuert in einer übersichtlichen, fensterbasierten Umgebung statt. Die Bedienung der grafischen Elemente erfolgt dabei häufig über einen frei bewegbaren und meist pfeilförmigen Cursor. Zu den kommerziell erhältlichen Benutzeroberflächen zählten XL-TOS, Diamond-GOS und das zum Abtippen im deutschen Atari-Magazin veröffentlichte SAM, Screen Aided Management. Programmiersprachen und Anwendungsprogramme. War die Bearbeitung einer Aufgabenstellung mit zum Beispiel käuflich zu erwerbenden Programmen aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, oder sollte beispielsweise neuartige Unterhaltungssoftware produziert werden, so musste dies mit Hilfe von entsprechenden Programmiersprachen in Eigenregie geschehen. Laut einer Ende 1988 von der auflagenstarken Zeitschrift Antic Magazine durchgeführten Umfrage war BASIC unter den Atari-Benutzern mit deutlichem Abstand die meistgenutzte aller Programmiersprachen. Assemblersprache. Die Erstellung von schnellen Actionspielen mit vielen bewegten Objekten auf dem Bildschirm erforderte Anfang der 1980er Jahre eine optimale Nutzung der Hardware, insbesondere des Arbeitsspeichers. Im Heimcomputerbereich war dies ausschließlich durch die Verwendung von Assemblersprache mit entsprechenden Übersetzerprogrammen, den Assemblern, möglich. Die Auslieferung von Assemblern erfolgte in vielen Fällen mit einem zugehörigen Editor zur Eingabe der Programmanweisungen, häufig auch als Programmpaket mit Debugger und Disassembler zur Fehleranalyse. Mit Einführung des Atari 800 XL standen diesem ausgereifte und leistungsfähige Assembler, die zuvor für Atari 400 und 800 veröffentlicht worden waren, zur Verfügung. Einige dieser Assembler, wie etwa der Syn-Assembler von Synapse Software, sind jedoch nur mit dem alten Betriebssystem oder entsprechenden Anpassungen lauffähig. Unter der Vielzahl der angebotenen Assembler galt der Mac 65 von Optimized System Software als der mit Abstand beste und benutzerfreundlichste. Ergänzt durch den Ultra Disassembler von Adventure International zur Programmanalyse blieben für den ambitionierten Programmentwickler bereits Ende 1984 kaum Wünsche offen. Zu den bekanntesten Assemblern in Westdeutschland gehörten der 1985 erschienene Atmos II von Peter Finzel und der Bibo-Assembler vom Compishop. Programmiereinsteiger zogen in vielen Fällen die übersichtlichen und einfach zu bedienenden, dafür aber weniger leistungsfähigen Programmierhochsprachen wie BASIC vor. Interpretersprachen: Dem von Atari veröffentlichten BASIC in den Revisionen B und C standen einige weitere zur Seite. Das den damaligen Quasi-Standard bildende Microsoft BASIC und ein zum Atari BASIC abwärtskompatibles Produkt mit dem Namen BASIC XL von Optimized System Software. Insbesondere BASIC XL enthält erweiterte Editiermöglichkeiten, Vereinfachungen in der Befehlsstruktur und es ergänzt viele im Atari und Microsoft BASIC nicht implementierte Leistungsmerkmale. Dazu zählt beispielsweise eine bequeme Benutzung der Sprites durch eigens dafür bereitgestellte Befehlswörter. Ende 1985 erschien mit Advan BASIC und Turbo BASIC XL zwei weitere leistungsfähige Programmiersprachen für den Atari 800 XL. Neben der Programmiersprache BASIC in ihren verschiedenen Versionen waren mit Verkaufsstart des Atari 800 XL auch für Schulungszwecke geeignete Sprachen wie Atari Logo und Atari Pilot erhältlich, die häufig in Bildungseinrichtungen eingesetzt wurden. Unterstützt durch Elemente wie die Turtle Graphics, die damals populäre Schildkrötengrafik, ist beispielsweise mit Logo eine kindgerechte und interaktive Einführung in die Grundlagen der Programmierung möglich. Mit QS4th von Quality Software, Extended FigForth von APX, English Software 4th, Elcomp 4th, Go 4th von Red Red Software und Interlisp 65 von Datasoft reihen sich weitere Interpretersprachen in die Programmpalette für den Atari 800 XL ein. Compiler und Compilersprachen. Nachteilig auf die Einsetzbarkeit von Interpreterprogrammen wirkten sich die in der Natur des Interpreters liegenden prinzipiellen Beschränkungen, wie etwa die geringe Ausführungsgeschwindigkeit und der große Arbeitsspeicherbedarf, aus. Diese Nachteile können durch spezielle Programme, die sogenannten Compiler, abgemildert werden. Dabei werden ausführbare Maschinenprogramme erzeugt, die ohne Interpreter lauffähig sind und damit häufig eine schnellere Ausführung erlauben. Für das Atari BASIC stehen mit ABC BASIC Compiler von Monarch Systems, Datasoft BASIC Compiler von Datasoft und BASM von Computer Alliance verschiedene Compiler zur Verfügung. Ende 1984 erschien mit dem BASIC Compiler von MMG der zu diesem Zeitpunkt leistungsfähigste für die XL-Computer. Ergänzt wurde die Programmpalette durch die Ende 1985 herausgebrachten Compiler für Advan BASIC und Turbo BASIC XL. Von den damals weit verbreiteten Compilersprachen C und Pascal existieren entsprechende Versionen auch für die XL-Computer. Dazu zählen Deep Blue Sea von Antic, C65 von Optimized Systems Software, Lightspeed Sea von ClearStar Soft Technologies und DVC65 sowie Atari Pascal von APX, Draper Pascal in verschiedenen Versionen von Norman Draper und Cayan Pascal ebenfalls in verschiedenen Versionen von Cayan Software. Als leistungsfähigste aller Programmiersprachen galt das ausschließlich für Atari erhältliche Action von Optimized System Software, das Elemente von C und Pascal sowie speziell auf Ataris Hardware abgestimmte Befehle in sich vereint. Eine Besonderheit unter den für die 8-Bit-Atari-Computer erhältlichen Compilersprachen ist das Anfang 1987 beim Verlag Rätz und Eberle erschienene MASIC. Es dient ausschließlich zur Erstellung von unabhängigen Musikunterprogrammen zur Einbindung beispielsweise in Spiele oder Demonstrationen. Anwendungssoftware. Die Programmpalette für die Atari 8-Bit-Computer umfasste bis 1985 neben den Programmiersprachen zum Erstellen eigener Applikationen eine im Vergleich zum zeitgenössischen Konkurrenten Apple II lediglich kleine Auswahl an vorgefertigter kommerzieller Anwendungssoftware. Zu den leistungsfähigsten Textverarbeitungsprogrammen beim Markteintritt des Atari 800XL zählten Atari Writer von Atari, Bank Street Writer von Broderband, Letter Perfect von LJK Enterprises und The Writer's Tool von Optimized System Software. Für Kontierung und weitere betriebswirtschaftliche Aufgaben im häuslichen Bereich standen Ende 1984 VisiCalc von VisiCorp, The Home Accountant von Continental Software, Data Perfect von LJK Enterprise, Synapsys Programme, Synfile Plus, SynCalc, SynStock und SynTrend sowie Complete Personal Accountant von FutureHouse zur Verfügung. Hinzu kamen zahlreiche Joystick-basierte Malprogramme wie Paint von Atari, Graphic Master und Micropainter von Datasoft, Movie Maker von Reston Software und Fun with Art von Epix. Mit dem Sprachsyntheseprogramm SAM oder SAM für Software Automated Speech von Tronix und dem Advanced Music System von APX waren zudem sehr gut bewertete Programme zur Steuerung der Tonausgabe erhältlich. Im Laufe des Jahres 1985 wurde die Programmauswahl um PrintShop von Broderband, Paperclip von Batteries Included, Atari Writer Plus von Atari, Austrotext von Austro.com, Proofreader von Atari und StarTexter vom Sybex Verlag, um weitere leistungsstarke Anwendungen im Layout- und Textverarbeitungsbereich erweitert. Datenbanken und Kleinanwendungen für das Rechnungswesen standen mit Austrobase von Austro.com, Business Inventory System von CodeWriter und Silent Butler von Atari zur Verfügung. Die Auswahl der Malprogramme bekam mit Antix Rembrandt und den Micro Illustrator von Koala Technologies weitere Möglichkeiten. Die der Musikprogramme mit MIDICOM von Hybrid Arts, Music Studio von Activision und SoftSynth aus der deutschen Zeitschrift Happy Computer. Das Jahr 1986 brachte dem an Textverarbeitung und Desktop Publishing interessierten Benutzer den First Xlent Word Processor von Xlent Software und Awardware von Hi-Tech Expressions. Daneben erschienen für das Rechnungswesen B-Graph von Ariola und Back to Basics Accounting System von Peachtree Software. Vervollständigt wurden die Neuerscheinungen durch die Grafikprogramme Blazing Paddles von Boardville, Design Master von Peter Finzel Productions, Envision von Antic Software und Technicolor Dream von Red Red Software. Hybrid Arts ergänzte sein MIDI-Portfolio um MIDI Music System und Oasis. Mit Sound Machine erschien ein in Westdeutschland produziertes Musikprogramm. Mit Luxcraft XL, MiniOffice, Newsroom von Springboard Software, PrintStar vom AMC Verlag, SAM Screen Aided Management vom Atari Magazine und ASIX Express von Atari wurde die Vielfalt der Anwendungen 1987 und 1988 noch einmal erweitert. Lernprogramme. Entsprechend der Ausrichtung der Vorgängermodelle Atari 400 und 800 auch als Lerncomputer existiert eine Unmenge an Programmen, die dem computergestützten Vermitteln von Lehrinhalten und seiner anschließenden interaktiven Abfrage dienen. Das zu vermittelnde Wissen wird in spielerischer Form mit ständig steigendem Schwierigkeitsgrad präsentiert, um den Lernenden anhaltend zu motivieren. Dabei wird großer Wert auf eine altersgerechte Darbietung gelegt, die von Kleinkindern bis hin zu Studenten reicht. Bei den Jüngsten kommen häufig animierte Geschichten mit comicartigen Charakteren als begleitende Tutoren zum Einsatz. Bei Jugendlichen werden abzufragende Lehrinhalte in Abenteuerspiele oder actionsreiche Weltraumabenteuer gekleidet. Bei den höherstufigen Lehrinhalten für Studenten und Erwachsene überwiegt hingegen meist lexikalisch präsentiertes Wissen mit anschließender Abfrage nebst Erfolgbilanzierung. Die von den Ende 1984 mit mehr als 100 Titeln abgedeckten Lerngebiete erstrecken sich auf Lesen und Schreiben, Fremdsprachen, Mathematik, Technik, Musik, Geografie, Demografie, Tippschulen und Informatik. Zu den bekanntesten Herstellern zählen American Educational Computers, Atari, APX, Carousel Software, CBS Software, Walt Disney Productions, Dorset Educational Systems, EduPro, Electronic Arts, The Learning Company, Maximus, Mindscape, PDI, Prentice Hall, Scholastic, Screenplay Computer Software, Sierra Online, Spinnaker Software, Sunburst Communications, Unicorn Software und Xerox Weekly Reader. Spiele. Ein großer Teil der mit dem Atari 800 XL verwendbaren Spiele stammt aus dem Zeitraum 1979 bis 1983 von den technisch weitgehend kompatiblen Vorgängermodellen Atari 400 und 800. Diese Versorgung mit hochwertigen Programmen ebbte mit der Übernahme Ataris durch Jack Tramiel im Juli 1984 und seinen zunächst unbekannten Zukunftsplänen merklich ab. Viele Softwareentwickler sahen sich mit wirtschaftlichen Unwägbarkeiten konfrontiert und wandten sich stattdessen vielversprechenderen Systemen wie etwa dem Commodore 64 zu. Dieser Trend setzte sich auch nach der weitestgehenden wirtschaftlichen Erholung Ataris Anfang 1985 fort, bevor ab Mitte 1985 bis 1987 wieder einige Titel, Konvertierungen zumeist, auch in den USA erschienen. Programme in nennenswerter Stückzahl kamen von Ende 1986 an lediglich in Europa auf den Markt. Darunter insbesondere Spiele im Niedrigpreissegment, dem Low-Budget-Segment, bevor die großflächige Softwareversorgung Ende 1989 auch dort zusammenbrach. Die Bezugsmöglichkeiten beschränkten sich fortan auf Zeitschriften und kleinere Versandhändler. Durch die umfangreichen Computerverkäufe in den Ostblock und die darauf gründende Softwarenachfrage bildete sich nach der Wende 1989 in Polen noch für einige Jahre eine eigene Herstellerlandschaft heraus. Neugründungen wie Laboratorium Computer-O Avalon, Mirage Software und ASF produzierten und vertrieben mehr als 140 Spiele, Mirage Software sogar bis ins Jahr 1995 hinein. Zeitschriften. In den 1980er Jahren spielten neben den Fachbüchern die Computerzeitschriften für viele Heimcomputerbesitzer eine große Rolle. Die häufig monatlich erschienenen Ausgaben enthielten Testberichte zu Neuheiten, Programmieranleitungen und Software zum Abtippen. Sie dienten weiterhin als Werbe- und Informationsplattform sowie zur Kontaktaufnahme mit Gleichgesinnten. Speziell mit den Atari-Heimcomputern befassten sich im englischsprachigen Raum die Magazine Antic, Analog Computing, Atari Connection, Atari Age, Atari User, Current Notes und Page 6. Gelegentliche Berichte und Programme für die Atari-Rechner veröffentlichten unter anderem auch die auflagenstarken Byte Magazine, Compute und Creative Computing. Im deutschsprachigen Raum erschienen regelmäßig Berichte in Aktueller Softwaremarkt, Chip, Computerkontakt, Happy Computer, Home Computer und PM Computerheft. Ausschließlich mit Atari-Themen befassten sich Atari Magazin und Zong. Die Benutzer in Frankreich wurden von Latarien, Pokey und Tilt mit Informationen und Programmlistings versorgt. Emulation. Nach dem Ende der Heimcomputer-Ära Anfang der 1990er Jahre und mit dem Aufkommen leistungsfähiger und erschwinglicher Rechentechnik Ende der 1990er Jahre wurden von engagierten Enthusiasten verstärkt Programme zum Emulieren von Heimcomputern und deren Peripheriegeräten entwickelt. Zum Spielen alter Klassiker verschiedenster Heimcomputersysteme reichte mit Hilfe der Emulatoren ein einzelnes modernes System mit Datenabbildern, den sogenannten Images der entsprechenden Heimcomputerprogramme. Das Aufkommen der Emulatoren setzte damit unter anderem ein verstärktes Transferieren von sonst möglicherweise verloren gegangener Software auf moderne Speichermedien in Gang, womit ein wichtiger Beitrag zur Bewahrung digitaler Kultur geleistet wird. Als leistungsfähigste Emulatoren für Windows- und Linux-Systeme gelten Atari ++, Atari 800 Win Plus, MES-32 und Altera. Rezeption. Zeitgenössisch. Die Fachpresse bescheinigte dem Atari 800 XL kurz nach Erscheinen einstimmig eine gute Verarbeitung, wobei die Meinungen einzig bei der Qualität der Tastatur und der Güte des externen Netzteils auseinandergingen. Zu gefallen wusste zudem die große Auswahl an Programmen, insbesondere der Spiele, und die große Menge an Peripherie. Einigen Rezensenten entging jedoch nicht, dass das eigentlich fehlerbereinigt hätte sein sollende Basic Revision B stattdessen mit neuen, wenn auch weniger gravierenden Fehlern aufwartete. Weiterhin bemängelt wurde vor allem die nicht vollständige Abwärtskompatibilität zu den Modellen Atari 400 und 800, wobei man die von Atari wenig später bereitgestellte Lösung in Form der Translator Disk einhellig begrüßte. Auf Unverständnis stieß dagegen die fehlende Anschlussmöglichkeit für handelsübliche Kassettenrekorder, womit man Ataris eigene Geräte zu kaufen gezwungen war. Vor allem in Großbritannien wurden Stimmen laut, die die vergleichsweise hohen Preise für die Software kritisierten. In Westdeutschland bemängelte man zusätzlich das Fehlen einer deutschen Tastatur und das im internationalen Zeichensatz nicht enthaltene scharfe S. Insgesamt konnten die Leistungsdaten jedoch überzeugen, obgleich man die grundlegende Systemarchitektur als bereits in die Jahre gekommen ansah. Sie zähle aber dennoch zum Besten im Heimcomputerbereich. Ein Zitat lautete: Seien wir ehrlich, Die neuen XL-Rechner sind nichts weiter als die alten 800er in neuem Gewand. Das ändert jedoch nichts daran, dass die Atari-Computer nach wie vor die vielseitigsten Grafikmöglichkeiten für Rechner unter 5000 US-Dollar bieten. Nach der Übernahme Ataris durch Jack Tramiel und den damit verbundenen starken Preissenkungen gegen Ende 1984 rückte der Atari 800 XL erneut in den Fokus vieler Rezensenten. Das auflagenstärkste aller Computermagazine, Byte beispielsweise, folgte dabei im Wesentlichen den bereits zuvor veröffentlichten Rezensionen, verwies jedoch zusätzlich auf die mittlerweile gut organisierte Nutzerschaft und hob insbesondere das vorteilhafte Preis-Leistungs-Verhältnis hervor, das den Atari 800 XL zu einem Schnäppchen mache. Die mit den Preissenkungen verbundene überaus positive Wahrnehmung des Atari 800 XL kulminierte Mitte 1985 schließlich in der Auszeichnung Home Microcomputer Award 1985. Dort heißt es, Zitat: „Unserer Meinung nach ist der 800 XL ein guter Computer mit ausreichend Arbeitsspeicher, sehr guter Grafik und einem breiten Software-Sortiment, das auch nicht mehr so teuer ist. “Zitat Ende. Retrospektiv: Die Systemarchitektur der Atari-Computer wurde rückblickend einstimmig als bahnbrechend und als Wegbereiter vieler späterer Systeme gesehen. Der Einschätzung mehrerer Autoren nach haben Probleme in der Produktion und damit verbundene vorweihnachtliche Lieferschwierigkeiten des Jahres 1983, hervorgerufen durch interne Veränderungen bei Atari, die potenziell erreichbare Marktmacht des Atari 800 XL nachhaltig geschmälert. Verpasste Marktanteile seien so hauptsächlich dem sich bereits etablierenden Commodore 64 zugefallen, wovon sich der zunächst auch relativ teure Atari 800 XL nie habe erholen können. Hinzu kämen noch technische Vorteile des Commodore, wie seine farbigen Sprites, die Voraussetzung für viele Spieleinnovationen gewesen seien und daher dem diesbezüglich unterlegenen Atari 800 XL ab 1985 ein Schattendasein zugewiesen hätten. Dennoch verkaufte sich die 8-Bit-Reihe von Atari auf beiden Seiten des Atlantiks ganz ordentlich, aber nicht so gut, wie sie es verdient gehabt hätte. Der Atari 800 XL ist ständiges Ausstellungsstück, unter anderem im Computermuseum Oldenburg. Der Artikel Atari 800 XL Kapitel Erweiterungen, Software, Zeitschriften, Emulation und Rezeption wurde vom Benutzer Blick am 5. Dezember 2020 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 kann unter creativecommons.org/licenses/BY-SA/4.0/DEED.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Atari800XL. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden